Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Rogal.
Seit Ende Februar ist wieder alles anders. Krieg in Europa, Krieg gegen die Ukraine. Wir wollen heute zuhören und Eindrücke sammeln. Ihr hört unter anderem eine Psychologin, die erklärt, wie wir unterstützen können, indem wir zum Beispiel Gesprächsraum geben. Katharina ist Anfang 30, gebürtige Ukrainerin und sie lebt aber seit Jahren in Hessen. Wegen einer Beerdigung ihres Vaters ist sie letzte Woche in die Ukraine gereist und sie hatte natürlich keine Ahnung, dass Krieg ausbrechen würde. Sie hat es nach Hause zurückgeschafft, nach Deutschland, und wir konnten mit ihr telefonieren. Hallo Katharina.
Hallo.
Seit wann bist du denn jetzt zu Hause?
Seit 1. März um 7 Uhr sind wir mein Zuhause betreten. Ich und meine Mutter und mein Bruder.
Und wie hast du dich da gefühlt?
Also ich habe gehofft, also alle diese 5 Tage der Flucht habe ich da gehofft, dass wir Erleichterung bekommen und da so Freude zu Hause. Aber es war gar nicht zu Hause, sind ganz viel Trauer mitgekommen, ganz viel Sorgen um meine Freunde, Familiäre, die da geblieben sind. Und ich muss sagen, mir geht, also es ist nie so wie früher war. Ich habe dieses Zuhausegefühl nie noch in diese 2 Tage nicht erlebt.
Das kann ich mir vorstellen, dass man einfach auch nicht umschalten kann, also dass der Schrecken nicht so abfällt, ne?
Ich fühle mich auch nicht vollständig in Sicherheit. Ich habe das Gefühl, es kann jedes Moment was anfangen, wir da irgendwie weiter losrennen müssen.
Mhm. Als du in der Ukraine warst, ist ja ganz plötzlich der Krieg ausgebrochen. Du warst dann mittendrin. Wie hast du diesen Moment erlebt?
Unglaublich. Also morgens habe ich ganz viele Nachrichten geschickt bekommen, dass wir das und das machen sollen, dass das Krieg angefangen ist. Ich meinte, es kann nicht sein. Und da haben wir diese Rauchwolke gesehen von der Richtung vom Flughafen in der Nähe von Cherson. Aber wir konnten gar nicht glauben. Und dann gucken wir Nachrichten. Aber ehrlich gesagt, wir wollten zuerst unsere Sachen noch erledigen. Weil also nach der Beerdigung meines Vaters musste ich da noch ganz viele so rechtliche Sachen mit der Erbe und solche Sachen zu erledigen, weil ich hatte auch kurze Zeit in der Ukraine. Ich sollte am Samstag schon zurückfliegen. Ich habe noch geguckt, die Fliege, das steht ganz normal. Also das fliegt alles. Borispol, also die Flughafen in Kiew sollte funktionieren. Aber ich habe gar nicht gecheckt, dass eigentlich das alte Information ist und gar nicht Update da ist.
Und irgendwann war ja klar, ihr müsst da weg. Wie hast du dich dann sortiert? Wie bist du da vorgegangen?
Es war eines Gottes Geschenk, muss ich sagen, weil als wir versucht haben, Bargeld abzuholen, weil alle Banken waren zu und Geldautomaten waren Schlangen, wo musste man 1 Stunde warten. Wir haben mit meiner Mutter abwechselnd gewartet und gleichzeitig versucht, andere Sachen zu erledigen, zum Beispiel Wasser holen, was notwendig ist zum Essen holen. Mein Bruder hat versucht zu tanken. Und vor mir stand ein Mann und wir kamen in Gespräch und er meinte, ja, wir sind eine christliche Familie und wir flüchten Richtung Westen. Und ich habe gesagt, ja, wir wohnen eigentlich mit meinem Bruder da, mein Bruder in Tschechischer Republik, ich in Deutschland. Wir müssen dorthin, weil wenn Grenzen zu sind, dann sind wir hier in Falle, ne? Wir können dann nicht zurück. Und der meinte, ja, ich hätte einen Platz, ich könnte jemanden mitnehmen. Gib mir deine Telefonnummer und wenn wir uns doch entscheiden zu fliehen heute, dann ich werde dich anrufen.
Oh Gott, da habe ich richtig Gänsehaut gerade, ja.
Es ist ein unbekannter Mensch, ich kenne ihn nicht, sehe ihn zum ersten Mal. Und ich habe einfach Telefonnummer gegeben und der Mann meinte, ja, mit diesem Bankomat wird nicht funktionieren, weil irgendwie seine Online-Überweisung nicht funktioniert. Er ist weggelaufen zu seinem Auto, ich habe noch sein Auto gesehen und ja, weg.
Du hattest dann also nur dieses Vertrauen, dass es vielleicht klappt oder nicht und er hatte ja auch nur einen Platz frei. Aber wenn ich dich richtig verstehe, wart ihr zu dritt?
Wir waren zu dritt, ja.
Wie habt ihr es dann geschafft, euch aufzuteilen oder ein Auto zu organisieren? Wie seid ihr dann letztendlich da weggekommen?
Wir haben uns telefonisch verabredet, Mutter, Bruder und ich, uns zusammen in eine Wohnung zu treffen. Ich meinte, setzen wir uns in Ruhe und entscheiden, was wir überhaupt machen. Wir könnten überhaupt nicht verstehen, was da los ist. Und da, als ich ging zu meiner Wohnung, ich habe gesehen, dass von Richtung von Süden noch eine riesige Rauchwolke. Ne? Ich dachte, oh mein Gott, das darf ich meiner Mutter überhaupt nicht sagen, sonst wird sie dann total da ausrasten. Und da saßen wir in der Wohnung. Ich habe noch ein bisschen so Sachen gepackt und so gezählt, was für Geld wir hatten. Und da ist mein Bruder gekommen und da hatte ich noch geschafft, für meine Mutter einen Zug zu buchen. Meine Mutter hatte Wohnung in der Nähe von Kiew. Und sie sollte mit diesem Zug dorthin fahren. Weil eigentlich rechtlich meine Mutter hätte kein Recht, nach Deutschland zu kommen. Damals Deutschland hat sich noch nicht, also niemand hat noch nicht gesagt, wegen Flüchtlinge und so weiter. Mhm. Deswegen, ich meinte, es wäre ein Problem an der Grenze, meine Mutter mitzubringen. Deswegen, wir haben uns entschieden, Mama nach Hause, zu ihrer Wohnung. Und wir beide irgendwie das Richtung Westen und haben Züge geguckt. Die Züge waren schon alle Plätze in den Zügen weg. Und dann plötzlich ruft dieser Mann und sagt, ich werde in 5 Minuten da sein vor Ihrem Haus. Wenn ihr da seid, dann fahren wir zusammen. Wenn aber in 5 Minuten ihr nicht da seid, dann ich fahre ohne euch. Ich meinte, aber ich nehme meinen Bruder mit. Ich kann alleine gar nicht. Entweder mit Bruder oder gar nicht. Mhm. Er meint, okay, wir werden schauen. Und er hat aufgelegt. Und ich stehe da. Und meine Mutter meinte, ihr müsst sofort raus. Wir haben tatsächlich schnell Sachen gepackt mit meinem Bruder, also mit meiner Mutter, kurz verabschiedet und losgerannt. Wir hatten keine Chance, meine Mama mitzunehmen, weil das zu lange weg ist. Sie würde nie im Leben das in 5 Minuten schaffen. Und sie meinte, keine Sorgen, ich habe Zug, ich habe Ticket, ich fahre heute Nachmittag auch. Super. Und wir waren naiv zu glauben, es wird ein bisschen so ein paar Explosionen sein und dass so ein bisschen Krieg da an der Grenze und wird alles wieder Ruhe sein. Wir haben vollständig unterschätzt die Situation, wie ernst ist das, dass ein Krieg ist ausgebrochen. Dann steigen wir in diesen Bus und ich habe 5 Kinder und das ist so ein Ford-Bus, Mikrobus. Es waren genau noch 2 Plätze für mich und für meinen Bruder, weil zufälligerweise eine Freundin von dieser Familie hat doch sich entschieden zu bleiben. Mhm. Das war absoluter Glück. Und dann sind wir losgefahren. Im Laufe der Fahrt, ich verstehe, Mensch, wir haben unsere Mutter da in eine Höhle hintergelassen. Oh mein Gott, was haben wir gemacht eigentlich?
Wo ist deine Mutter jetzt?
Jetzt, die beiden sind bei mir zu Hause. Weil das unterwegs viel passierte und weil wir in anderen Platz übernachten sollten und meine Mutter mit anderem Bus fahren sollte, da haben wir so organisieren können, dass meine Mutter ist viel früher ausgestiegen und wir mit dieser christlichen Familie sind an diesem Start vorbei Richtung Westen und könnten nächsten Morgen früh um 6 meine Mutter abholen. Also wir haben sozusagen meine Mutter wiedergefunden.
Unglaublich.
Mitte in der Ukraine, ne? Das ist wie in einem, ich weiß nicht, Hollywood-Katastrophenfilm ungefähr.
Mhm. Euch hat ja die Familie geholfen. Inwiefern hast du denn gesehen, dass sich Menschen gegenseitig unterstützen?
Also abgesehen davon, dass diese Familie hat total fremde Menschen aufgenommen zu sich. Die hatten zum Beispiel kein Bargeld überhaupt. Wir hatten das. Wir haben die 2-mal getankt zum Beispiel. Mhm. Ja, dafür haben sie uns mitgenommen. Obwohl die Familie hat nie was gesagt. Es war irgendwie selbstverständlich. Und dann unterwegs zum Beispiel die richtige Menschenhilfe habe ich gesehen an der Grenze.
Was hast du da erlebt?
20 Kilometer vor der Grenze ist riesiger Stau angefangen. Mhm. Und da, die lokalen Menschen haben für uns warmes Essen vorbereitet, warme Tee. Und die haben das verteilt für uns. Sie haben uns gefüttert aus eigenem Proviant. Die bringen sich selbst in Gefahr zu verhungern, aber die fütterten uns.
Das war an der Grenze zu Polen?
Das war 20 Kilometer an der Grenze zu Polen, ja.
Was würdest du sagen, was für Hilfe ist gerade am dringendsten benötigt? Was brauchen die Menschen?
Also, dass es ganze Ukraine da jetzt Proviantproblem hat, das ist ohne Frage, ne? Aber für die Menschen an den Grenzen, diese Dörfer, die aus eigenem Proviant uns geführt haben, die brauchen Hilfe tatsächlich, weil so Hunger droht. Und es waren jetzt gerade vielleicht 300.000 Flüchtlinge, sind aber 5 Millionen erwartet. Die Polen tatsächlich helfen uns auch, aber die polnischen Produkte und polnische Hilfe habe ich gesehen erst so 200-300 Meter vor der Grenze. Mhm. Aber die 20 Kilometer vor der Grenze, die ein paar Dörfer, die da, die bekommen keine Hilfe.
Was wünschst du dir gerade für dich und deine Familie?
Gott sei Dank, ich habe tatsächlich viel helfende Menschen. Meine Kollegen, meine Klinik, wo ich arbeite, meine Kirchengemeinde, die haben alle super uns versorgt. Ja, einzige, dass ein bisschen mit deutschen Behörden ist ein bisschen schwer. Wir sind ein bisschen noch im Kampf, weil die geben keine Krankheitsversicherung für meine Mutter, weil leider die deutsche Bürokratie braucht Zeit, da in Gang zu kommen, dass wir können meine Mutter jetzt noch nicht als Flüchtlinge anmelden. Wir sagen uns schon dritte Tag, dass wir müssen warten. Aber es ist okay, ich verstehe auch, es ist zu akut und zu schnell und alle wissen noch nicht, was zu machen ist. Für mich wünsche ich tatsächlich nichts. Ich wünsche für die Ukraine, ich wünsche, dass Menschen dort versuchen, alles zu machen, dort sich zu bewerben, zu helfen. Oder mein Bruder hat sich direkt als Fahrer, er ist professioneller Busfahrer, angemeldet. Und jetzt morgen schon fährt er zur Grenze und wir dann helfen, Menschen zu transportieren. Also ich bitte da andere Menschen um solche Hilfen. Nicht alle können da Arbeit lassen und helfen gehen. Ich kann das selbst auch nicht. Ich muss jetzt um meine Mutter sorgen. Aber so kleine finanzielle Hilfen oder kleine Spenden oder so Sachen sammeln, das kann jeder machen. Ja? Für mich, das brauche ich Gott sei Dank nicht, aber für die Ukraine, für die Menschen dort.
Katharina, danke, dass du deine Geschichte geteilt hast.
Sehr gerne, bitteschön.
Deutschlandfunk Nova.
Millionen Menschen fliehen vor dem Krieg aus der Ukraine. Und jeden Tag fliehen tausende Menschen auch nach Deutschland. Viele kommen zunächst über Polen in Berlin an. Und dann geht es natürlich darum, wo können sie hin? Wie ist die erste Versorgung? Einer, der sich kümmert, ist Christian Lüder. Er hat das Netzwerk Berlin Hilft vor ein paar Jahren mitgegründet. Und Berlin Hilft informiert über Hilfsangebote für Geflüchtete und vernetzt Geflüchtete mit Ehrenamtlichen. Aber auch mit staatlichen Stellen. Christian Lüder war gestern am Berliner Hauptbahnhof und hat seine Eindrücke mit uns geteilt.
Am Hauptbahnhof in Berlin kommen im Schnitt 6-7 Züge aus Polen an, jedenfalls die größeren Züge, Eurocities, Intercities und so weiter. Und das sind, wenn man das so hochrechnet, ungefähr vielleicht 4.000 Menschen, die allein über diese Schiene in Berlin ankommen können. Und viele von denen sind natürlich jetzt im Augenblick Geflüchtete aus der Ukraine. Nicht nur Ukrainerinnen, sondern auch Menschen, die in der Ukraine sich ansonsten bisher aufhielten. Es gibt ein großes Hilfsangebot im Augenblick im Hauptbahnhof, weil die Menschen natürlich aus vielerlei Gründen relativ erschöpft sind und sich auch nicht orientieren können in Berlin.
Und einige wollen vielleicht auch weiterreisen oder woanders hin, weil sie schon Kontakte haben. Etwa 200 Ehrenamtliche sind vor Ort, sagt Christian Lüder. Sie hören zu, koordinieren und leiten weiter zu offiziellen Stellen. Privatpersonen können aber auch Menschen aus der Ukraine aufnehmen.
Vom Prinzip ist das kein Problem. Menschen aus der Ukraine sind ja formell überwiegend als Tourist hier. So der aufenthaltsrechtliche Status, man kann sie also auch privat unterbringen. Sie müssen nicht in irgendein Ankunftszentrum gehen, nur dann, wenn sie eben keine Übernachtungsmöglichkeit haben.
Mit der Hilfsbereitschaft ist Christian Lüder sehr zufrieden, weil er auch vielen Menschen begegnet, die schon 2015 und 2016 unterstützt haben. Und auch die Infrastruktur von damals, die sei noch vorhanden, also das Know-how. Heute, da haben die Innenminister und Ministerin der EU über weitere Richtlinien über eine unbürokratische Aufnahme der Geflüchteten beraten. Geflüchteten soll es jetzt ermöglicht werden, bis zu 3 Jahren in der EU zu bleiben. Ein Vorhaben, das sehr viel nach vorne bringen kann, meint Christian Lüder.
Das eine ist natürlich die Sicherung des Aufenthaltes und die klare Perspektive für die Menschen. Und das zweite ist eben auch die Frage, dass dann damit verbunden wahrscheinlich eine Verteilung innerhalb von Deutschland erfolgen kann.
Und wir können auch helfen mit Geld oder Sachspenden, aber bei Sachspenden wie Klamotten oder Hygieneartikeln nur wirklich darauf achten, dass es auch echt gebraucht wird. Aber auch da wird es online immer mehr Angebote geben, einen Überblick, was wirklich genutzt wird und gebraucht wird.
Geldspenden hat den Vorteil, dass wir damit flexibler umgehen können und nicht auf konkrete Sachspenden angewiesen sind sozusagen. Man kann auch zum Hauptbahnhof gehen, ansonsten auf berlin-hilft.com versuchen wir möglichst alle Informationen mindestens für Berlin, aber auch sehr viel bundesweit zu bündeln.
Christian Lüder habt ihr gehört vom Netzwerk Berlin Hilft.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn wir in die Ukraine schauen, dann fühlen wir uns ja gerade ab und an total machtlos. Es gibt aber Dinge, die wir machen können. Wir haben in den vergangenen Tagen oft übers Helfen gesprochen, also übers Spenden, Zimmervermitteln, über Ersthilfe. Und das ist extrem wichtig. Aber was ist eigentlich mit der Psyche der Menschen, die gerade vor einem Krieg geflüchtet sind? Wie wird da geholfen? Ich habe mich darüber mit Irina Dannert unterhalten. Sie ist Psychologin, arbeitet am Frankfurter Institut für Traumabearbeitung und Weiterbildung und promoviert zu psychosozialen Folgen von Migration und Flucht. Ich wollte von ihr wissen, wenn wir zum Beispiel jemanden aufnehmen oder auch eine Abholung mit dem Auto organisieren, Worauf sollten wir achten? Wie können wir sensibel sein im Umgang mit einem Menschen, der von der Flucht vielleicht traumatisiert ist?
Erstmal finde ich es wichtig, dass wir den Menschen das Gefühl vermitteln, dass sie angenommen sind. Und dass nicht jeder Mensch, der sozusagen einer kriegerischen Auseinandersetzung sozusagen ausgeliefert ist, schwer psychisch krank ist, sondern dass es erstmal potenziell traumatisch ist. Und dass es wichtig ist, dass die Menschen hier einen Raum zum Ankommen erfahren, in dem sie das Gefühl haben, sie können über das reden, was sie gerade empfinden.
Du arbeitest ja selbst mit Menschen, die Krieg und Flucht erlebt haben. Woran arbeitest du dann?
Je nach Setting ist es sehr unterschiedlich, woran ich oder therapeutische Kolleginnen mit den Betroffenen arbeiten. Ich arbeite zum einen in Gruppen, überwiegend mit Jugendlichen, Geflüchteten. In diesen Gruppen geht es weniger darum, sich mit den konkreten Erlebnissen auseinanderzusetzen, also mit dem, was wirklich passiert ist. Beispielsweise gehen wir in die Ukraine mit den kriegerischen Inhalten, sondern eher mit Symptomen. Klassische Symptome beispielsweise von Traumatisierung wären Konzentrationsschwierigkeiten, massive Schlafstörungen, Erinnerungen, die immer wieder aufkommen. Also Menschen, die in der Straßenbahn sitzen und sagen, bei gewissen Reizen, die mir begegnen, kommen immer wieder Bilder hoch. Also wir vermitteln dort das Gefühl, es ist normal. Und wir wollen damit dem Gefühl entgegenwirken, dass die Menschen denken, sie sind verrückt geworden.
Was können denn Menschen als Laien machen, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden aufnehmen?
Für den Laien finde ich es erstmal wichtig zu sagen, dass wir zwischen einem traumatischen Ereignis, also beispielsweise den Luftangriffen in der Ukraine, einer traumatischen Reaktion, also einer direkten Reaktion darauf und sozusagen der Entwicklung von langfristigen psychischen Folgen unterscheiden. Weil das wird häufig alles gleichgesetzt. Es wird dann von Trauma gesprochen. Maßgeblich entscheidend bei der Verarbeitung von traumatischen Ereignissen ist, was kommt danach? Und da knüpft vielleicht auch die Frage an, was können wir als Laien tun, den Menschen ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Und mit den Menschen in ein Gespräch darüber zu kommen, wie geht es ihnen denn gerade? Ihnen einen Raum dafür zu bieten, zu trauern, einen Raum für Wut zu bieten, einen Raum für Hilflosigkeit und dann mit den Menschen gemeinsam zu überlegen, was können sie denn tun, um sich wieder sicherer zu fühlen.
Wenn wir Menschen aufnehmen, was für Unterstützung können, sollten wir da bieten und wo sollten wir uns eher zurücknehmen?
Zunächst würde ich sagen, ist es wichtig, dass die sogenannten basalen Grundbedürfnisse gesichert sind. Das klingt jetzt sehr platt, aber tatsächlich geht es erstmal darum, sage ich mal, genug zu essen zur Verfügung zu haben, genug zu trinken zur Verfügung zu haben und genug zu schlafen, um sich wieder erholen zu können und auch einen Raum zu haben, etwas psychisch zu verarbeiten. Wir können die Menschen fragen, was sie gerade brauchen. Und etwas, was wir nicht tun sollten, ist, sie nur noch als Opfer wahrzunehmen, sondern mit ihnen über ihre Stärken sprechen, mit ihnen über vielleicht auch schöne Dinge sprechen. Und das können so ganz basale Dinge sein, wie wir trinken 5 Minuten zusammen in der Sonne einen Kaffee. Das ändert nichts an dem ganzen Schrecklichen. Aber es geht um Momente der Ruhe.
Wenn wir jetzt merken, dass wir selber nicht so viel leisten können, wie wir vielleicht wollen würden, wo kann man sich denn informieren? Was ist eine gute Anlaufstelle im ersten Moment?
Bundesweit ist eine gute Anlaufstelle die Webseite der BAF. Das ist die bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren. Dort gibt es zum einen nach Bundesland sortiert eine Auflistung der verschiedenen psychosozialen Zentren, die sich explizit an Menschen mit Fluchterfahrungen richten. Und dort gibt es aber auch einiges an Informationsmaterial. Was ich wichtig finde, wenn wir als Laien mit diesem Thema konfrontiert sind, dass wir auf unsere eigenen Grenzen achten und gar nicht nur immer bei den Betroffenen sind, sondern dass wir auch sagen können, es ist uns zu viel.
Wenn wir nochmal auf eine größere Ebene gucken, was würdest du dir wünschen? Welche Strukturen braucht es gerade, damit die psychologische Ersthilfe besser funktionieren kann?
Ich würde da noch einen Schritt weiter gehen und die Frage stellen, wie können wir Strukturen schaffen, die dauerhaft Psychotherapie vermeiden? Also was ich vorhin ja schon gesagt habe, ein Trauma heißt nicht gleich, ich bin schwer psychisch krank. In Bezug auf sozusagen Trauma und Traumafolgestörungen zeigen Studien, dass eigentlich ein Drittel der Menschen sich selbstständig erholen können, dass ein Drittel der Menschen gute pädagogische Unterstützung brauchen und ein Drittel der Menschen tatsächlich so starke Symptome entwickeln, dass sie auf Dauer eine Psychotherapie benötigen würden. Wenn wir uns mit den Geflüchteten und den Studien zu der psychischen Belastung aus dem Jahr 2015 auseinandersetzen, können wir leider erschreckend feststellen, dass ungefähr 70% der Menschen ein Trauma erlebt haben und über 50% tatsächlich ein Vollbild einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung entwickeln. Und das können wir maßgeblich mit den Lebensbedingungen im Exil in Verbindung bringen. Da sollten wir ansetzen.
Und ganz konkret jetzt, was sind deine Forderungen an die Politik in der Situation, die wir jetzt haben?
Etwas, was ja schon ein Riesenunterschied zu dem Jahr 2015 ist, dass jetzt über eine recht unproblematische Asylantragstellung gesprochen wird. Also das wäre das Erste. Wir geben den Menschen eine Sicherheit dadurch, dass wir ihnen Aufenthaltspapiere zur Verfügung stellen, die nicht mit langen Prozessen beim BAMF, also bei der Interviewanhörung zum Asylantrag in Verbindung stehen, sondern dass es recht unbürokratisch läuft. Weil das ist tatsächlich etwas, was bekannt ist, dass wir sagen können, für Menschen, die ein Trauma erlebt haben, ist das deutsche Asylsystem oder das europäische Asylsystem potenziell retraumatisierend. Also das ist eine klare Forderung, schnell, unbürokratisch eine maximale Sicherheit zu erreichen durch Aufenthaltstitel.
Und retraumatisierend, weil es da quasi wieder so eine Schranke gibt und eben nicht dieses Raum geben?
Weil die Menschen zum Teil jahrelang in Wartepositionen sind. Und wenn wir beispielsweise an die Situation von jungen Männern aus Afghanistan denken, die zum Teil seit Jahren mit unsicheren Aufenthaltspapieren hier leben, dass wir da tatsächlich eine massive psychische Belastung, eine Verhinderung des Ankommens, ganz große Ängste feststellen können, die zum Teil auch tatsächlich therapeutischen Prozessen entgegenwirken.
Das sagt Irina Dannert. Sie hat sich für uns Zeit genommen. Vielen Dank.
Gerne.
Danke für euer Ohr heute, fürs Mitfühlen und Mitdenken. Mein Name ist Charlene Rogal. Wir hören uns bei der nächsten Folge.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.